herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 9. September. Ich freue mich, dass ihr heute dabei seid und wieder reinhört. Ich bin Ilonka und werde mit euch weiterlesen in unserer täglichen Bibellese. Ich werde euch die einzelnen Stellen natürlich direkt vorher angeben und wir lesen wie immer aus der Übersetzung Gute Nachricht Bibel. Das Copyright liegt bei der Deutschen Bibelgesellschaft. Ich wünsche euch ganz viel Freude und Segen beim Zuhören. Jesaja lesen wir die Kapitel 3 bis 5. In Juda bricht jede Ordnung zusammen. Der Herr, der Herrscher über die ganze Welt, nimmt den Bewohnern von Jerusalem und Juda alles weg, worauf sie sich stützen und ihr Vertrauen setzen. Er nimmt ihnen jeden Vorrat an Brot und Wasser weg. Er nimmt ihnen Vorkämpfer und Krieger, Richter, Propheten und Wahrsager, Sippenoberhäupter, Offiziere, Hofleute und Berater, Zauberer und Beschwörer. Er gibt ihnen unreife Burschen als Herrscher, die mit Willkür regieren. Dann fällt einer über den anderen her, jeder übervorteilt jeden. Junge rebellieren gegen die Alten, Nichtsnutze gegen geachtete Männer. Die Männer in einer Sippe werden sich allesamt an einen unter ihnen klammern und sagen: Du hast noch etwas anzuziehen, sei du unser Anführer, bring Ordnung in dieses Chaos. Doch der wird sich wehren und sagen: Ich bin doch kein Wunderdoktor. In meinem Haus ist nichts, weder Nahrung noch Kleidung. Ich lasse mich nicht zum Anführer machen. Ja, Jerusalem stürzt ins Chaos und Juda bricht zusammen. Denn mit Wort und Tat beleidigen sie den Herrn. Sie widersetzen sich öffentlich dem mächtigen Gott. Ihr eigenes Verhalten klagt sie an. Sie sind parteiisch und bringen die Schutzlosen um ihr Recht. Wie die Leute von Sodom erzählen sie ohne jede Hemmung von ihren Verbrechen. Das Unglück, das sie nun trifft, haben sie sich selber zuzuschreiben. Denkt daran, denen, die Gott gehorchen, geht es gut. Sie dürfen den Ertrag ihrer Arbeit genießen. Doch wehe denen, die Gott missachten. Ihre Taten fallen auf sie selbst zurück. Du, mein armes Volk, sagt der Herr, Ausbeuter herrschen über dich, Wucherer saugen dich aus. Deine Führer verführen dich, sie zeigen dir den falschen Weg. Der Herr steht auf, um Gericht zu halten und seinem Volk Recht zu verschaffen. Er macht den Ratgebern und Führern seines Volkes den Prozess. Ihr habt meinen Weinberg geplündert, klagt er sie an. Eure Häuser habt ihr vollgestopft mit dem, was ihr den Armen weggenommen habt. Mit welchem Recht unterdrückt ihr mein Volk und nutzt die Wehrlosen aus? Das sagt der Herr, der Herrscher über die ganze Welt. Schande statt Schönheit. Der Herr sagt: Seht doch, wie hochnäsig sie sind, die Frauen Jerusalems. Sie recken ihre geschmückten Hälse, werfen aufreizende Blicke nach allen Seiten und trippeln mit zierlichen Schritten, damit ihre Fußspangen klirren. Deshalb werde ich ihnen den Kopf entblößen und sie öffentlich der Schande preisgeben. Der Tag kommt, an dem der Herr ihnen allen Schmuck wegnehmen wird, die Fußspangen, die Sonnen und Halbmonde, die sie um den Hals tragen, Ohrgehänge und Armbänder und Schleier, Kopfputz, Fußkettchen und Brustbänder, Parfümfläschchen und Amulette, Fingerringe und Nasenringe, Festkleider, Mäntel, Umschlagtücher, Täschchen und Spiegel, feinste Leinenhemden, Kopftücher und Halstücher. Dann bekommen sie statt des Wohlgeruchs den Gestank von Fäulnis, statt des Gürtels einen Strick, statt kunstvoll geflochtener Haarpracht eine Glatze, statt des Festkleids einen zerlumpten Sack, statt der Schönheit die Schande eines Brandmals. Jerusalem, deine Männer, sogar die Stärksten und Besten, werden im Krieg erschlagen. Deine Tore werden wieder hallen von Totenklagen. Du wirst einer Frau gleichen, die ihre Kinder verloren hat und einsam am Boden sitzt. Dann werden 7 Frauen sich an einen Mann klammern und zu ihm sagen: Wir können selbst für unser Essen sorgen, auch für unsere Kleidung. Wir wollen nur als deine Frauen gelten. Heirate uns und nimm die Schande von uns, Witwen und auch noch kinderlos zu sein. Hoffnung für die Übriggebliebenen. Es kommt eine Zeit, da wird der Herr das Land wieder fruchtbar machen. Alles wird wieder sprießen und wachsen, und die Übriggebliebenen Israels können darauf stolz sein. So wird ihre Ehre und ihr Ruhm wiederhergestellt. Die Überlebenden von Jerusalem, alle, die dann noch auf dem Zionsberg übrig sind, werden Gottes heiliges Volk genannt werden. Gott selbst hat ihre Namen aufgeschrieben und sie zum Leben bestimmt. Denn durch sein Strafgericht hat er die Bewohner Jerusalems von allem Schmutz gereinigt und die schwere Schuld aus der Stadt weggeschafft. Über dem Zionsberg und allen, die sich dort versammeln, lässt dann der Herr das Zeichen seiner Gegenwart erscheinen, tagsüber eine Wolke, nachts dichten Rauch und flammendes Feuer. Seine Herrlichkeit breitet er über der ganzen Stadt aus, wie ein Schutzdach gegen die Hitze der Sonne, wie eine Zuflucht bei Regen und Sturm. Gottes Volk, ein unfruchtbarer Weinberg. Hört mir zu. Ich singe euch das Lied meines Freundes von seinem Weinberg. Auf fruchtbarem Hügel, da liegt mein Stück Land. Dort hackt ich den Boden mit eigener Hand. Ich mühte mich ab und las Felsbrocken auf, baute Wachtturm und Kelter, setzte Reben darauf. Und süße Trauben erhofft ich zurecht, doch was dann im Herbst wuchs, war sauer und schlecht. Jerusalems Bürger, ihr Leute von Juda, was sagt ihr zum Weinberg, was tätet denn ihr da? Die Trauben sind sauer, entscheidet doch ihr, war die Pflege zu schlecht, liegt die Schuld denn bei mir? Ich sage euch, Leute, das tue ich jetzt. Wegreiß ich die Hecke, als Schutz einst gesetzt. Zum Weiden sollen Schafe und Rinder hinein, und die Mauer ringsum, die reiße ich ein. Zertrampelnden Füßen geb ich ihn preis. Schlecht lohnte mein Weinberg mir Arbeit und Schweiß. Ich will nicht mehr hacken, das Unkraut soll sprießen, der Himmel soll ihm den Regen verschließen. Der Weinberg des Herrn seid ihr, Israeliten. Sein Lieblingsgarten Juda seid ihr. Er hoffte auf Rechtsspruch und erntete Rechtsbruch. Statt Liebe und Treue nur Hilfeschreie. Gott straft seine Verächter. Weh denen, die sich ein Haus nach dem anderen hinstellen und ein Feld nach dem anderen kaufen, bis kein Grundstück mehr übrig ist und sie das ganze Land besitzen. Ich habe gehört, wie der Herr, der Herrscher der Welt, geschworen hat. Die vielen Gebäude sollen verwüstet werden, die großen und schönen Häuser leer stehen. Ein Weinberg von 10 Morgen bringt nur noch einen Eimer Wein und 10 Zentner Aussaat bringen nur einen Zentner Ertrag. Weh denen, die schon am Morgen hinter Bier her sind und noch spät am Abend beim Wein in Hitze geraten. Laute und Harfe, Pauke und Flöte erklingen bei ihren Gelagen, aber auf das Tun des Herrn achten sie nicht. Sie sehen nicht, dass er hinter allem Geschehen steht. Deshalb sagt der Herr: Mein Volk muss in die Verbannung, weil es nicht begreifen will. Die Angesehenen müssen Hunger leiden und das ganze Volk wird vor Durst verschmachten. Die Totenwelt sperrt ihren Rachen weit auf. Hinabfahren müssen Reichtum und Pracht Jerusalems, der ganze lärmende, johlende Haufen. So werden sie alle erniedrigt und müssen sich bücken. Die Hochmütigen müssen die Augen zu Boden schlagen. Der Herr, der Herrscher der Welt, erweist seine Hoheit, denn er verschafft dem Recht wieder Geltung. Der heilige Gott erweist sich als heilig, denn er hält gerechtes Gericht. Zwischen den Trümmern der Stadt weiden die Schafe und was die Reichen in ihren Ruinen zurücklassen mussten, das essen die umherziehenden Hirten auf. Weh denen, die sich vor den Karren des Unrechts spannen und ihre Schuld wie mit Wagenseilen hinter sich herziehen. Sie sagen, er soll sich beeilen und tun, was er vorhat, der heilige Gott Israels. Er will uns bestrafen, wir wollen endlich etwas davon sehen. Weh denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die aus Schwarz weiß und aus Weiß schwarz machen, aus Sauer süß und aus Süß sauer. Weh denen, die sich für weise und verständig halten. Helden sind sie im Weintrinken und tüchtige Männer im Mischen von scharfen Getränken. Als Richter lassen sie sich bestechen, Schuldige sprechen sie frei und Unschuldige verurteilen sie. Deshalb werden sie vergehen wie eine Pflanze, deren Wurzeln verfaulen und deren Blüten verwelken. Wie dürres Gras oder Stoppeln auf dem Feld, über das ein Feuer hinwegfegt. Sie haben das Gesetz verachtet, das der Herrscher der Welt, der heilige Gott Israels, seinem Volk gegeben hat. Seine Warnungen haben sie in den Wind geschlagen. Das assyrische Heer bedroht Juda. Darum ist der Herr zornig auf sein Volk. Er reckt seine Hand hoch und schlägt zu. Davon erzittern die Berge und auf den Straßen und Plätzen liegen die Leichen wie Abfall. Trotzdem legt sein Zorn sich nicht, noch ist seine Hand drohend erhoben. Er stellt ein Feldzeichen auf für ein Volk aus der Ferne. Er pfeift, und schon kommen sie vom Ende der Erde, sie haben es eilig. Keiner der Krieger ist erschöpft, keiner schleppt die Füße nach, keiner nickt ein, hellwach sind sie alle. Die Gürtel sind festgeschnallt, kein Schuhriemen löst sich. Die Pfeilspitzen sind geschliffen, die Bogen straff gespannt. Die Hufe ihrer Pferde sind hart wie Kiesel, die Räder ihrer Streitwagen drehen sich wie der Wirbelwind. Ihr Kriegsgeschrei ist wie das Brüllen eines Löwen, wie das raue Gebrüll eines jungen Löwen. Er knurrt, packt seine Beute und schleppt sie weg. Und niemand wagt es, sie ihm zu entreißen. Der Tag kommt, an dem sie über das Land herfallen, mit Getöse wie das Donnern des Meeres. Wohin man auch blickt, überall erdrückende Finsternis. Schwarze Wolken verdunkeln das Tageslicht. Zweiten Korintherbrief, Kapitel 11, lesen wir die Verse 1 bis 15. Paulus und die falschen Apostel. Wenn ihr mir doch erlauben würdet, einmal den Verrückten zu spielen, aber das erlaubt ihr ja gern, und mich selbst anzupreisen. Wache ich doch ebenso eifersüchtig über euch wie Gott selbst. Ihr seid für mich wie eine Tochter, die ich für einen Mann bestimmt und mit ihm verlobt habe, um sie ihm unberührt zuzuführen, nämlich Christus. Eva wurde durch die klugen Lügen der Schlange verführt. Ich fürchte, dass eure Gedanken genauso verwirrt werden und ihr Christus nicht mehr rein und ungeteilt liebt. Ihr lasst es euch gefallen, wenn jemand kommt und euch einen anderen Jesus verkündet als den, den ich euch gebracht habe. Ihr lasst euch gerne einen anderen Geist geben als den, den ihr zuerst empfangen habt, und nehmt eine andere gute Nachricht an als die, die ihr von mir gehört habt. Ich bin überzeugt, dass ich euren Überaposteln in nichts nachstehe. Vielleicht bin ich kein Meister im Reden, aber in der Erkenntnis nehme ich es mit jedem auf. Das habe ich euch gegenüber zu jeder Zeit und in jeder Lage bewiesen. Oder war es vielleicht Unrecht von mir, dass ich euch die gute Nachricht ohne jede Gegenleistung verkündete? Ich habe mich selbst erniedrigt, um euch zu erhöhen. Für meinen Dienst an euch habe ich mich von anderen Gemeinden bezahlen lassen. Ich habe sie um euretwillen beraubt. Solange ich bei euch war, bin ich niemand zur Last gefallen, wenn ich in Not war. Denn die Brüder, die aus Mazedonien kamen, brachten mir, was ich brauchte. Ich habe nichts von euch in Anspruch genommen. So werde ich es auch in Zukunft halten. Ich verspreche euch bei Christus, der die Wahrheit ist und der in mir lebt. Meinen Ruhm in diesem Punkt wird mir niemand in der ganzen Provinz Achaia nehmen. Warum bestehe ich darauf? Etwa, weil ich euch nicht liebe? Gott weiß, wie es damit steht. Wenn ich auch in Zukunft nichts von euch annehme, so hat das einen anderen Grund. Den Gefallen tue ich euren Überaposteln nicht. Sie warten nur auf die Gelegenheit, mich zu sich herabzuziehen und sich noch ungehinderter anpreisen zu können. In Wirklichkeit sind sie falsche Apostel. Sie sind Betrüger, die sich nur für Apostel von Christus ausgeben. Das braucht euch nicht zu wundern. Sogar der Satan verstellt sich und gibt sich für einen Engel aus. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Helfer sich verstellen und sich als Diener Gottes ausgeben. Aber am Ende ergeht es ihnen, wie sie es mit ihren Taten verdient haben. Psalm 53. Kein Gott? Ein Gedicht Davids, zu singen nach schwermütiger Weise. Die Unverständigen reden sich ein, es gibt keinen Gott. Sie sind völlig verdorben. Ihr Tun ist schlimmstes Unrecht. Es gibt keinen, der etwas Gutes tut. Gott blickt vom Himmel herab auf die Menschen. Er will sehen, ob es da welche gibt, die Verstand haben und nach ihm fragen. Doch alle sind sie von ihm abgefallen, verkommen sind sie, alle miteinander. Niemand ist da, der Gutes tut, nicht einmal einer. Sie sind blind, sagt Gott. Wo bleibt der Verstand dieser Unheilstifter? Sie fressen mein Volk, als wäre es Brot, doch mich nehmen sie alle nicht ernst. Ganz plötzlich werden sie erschrecken, obwohl es keinen sichtbaren Grund dafür gibt. Denn Gott zerstreut die Gebeine derer, die sein Volk bedrängen. Gott hat sie verworfen, darum werden sie von den Seinen zuschanden. Wie sehnlich warte ich darauf, dass Israels Retter vom Zionsberg kommt. Wenn Gott das Schicksal seines Volkes wendet, dann werden sie jubeln, die Nachkommen Jakobs, dann wird sich ganz Israel freuen. Sprüche 22, die Verse 28 bis 29. Verrücke nicht die Grenzen deines Grundstücks, die schon deine Vorfahren festgelegt haben. Wenn du einen siehst, der in seinem Beruf tüchtig ist, kannst du sicher sein, er wird Königen dienen, nicht gewöhnlichen Leuten. Soweit der heutige Bibeltext. Ich möchte euch noch die Losung mitgeben aus Psalm 105, Vers 8. Er gedenkt ewiglich an seinen Bund, an das Wort, das er verheißen hat für 1000 Geschlechter. Und dazu aus Römer 11, Vers 29. Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Und damit wünsche ich euch heute einen ganz gesegneten Samstag. Und wenn ihr wollt, dann hört auch morgen wieder rein. Wir werden natürlich weiterlesen und freuen uns, wenn ihr dabei seid. Bis dann. Tschüss.